ARD Sounds.
Und jetzt, verehrte Hörerinnen und Hörer,
kein Mucks. Der Krimi-Podcast.
Jacqueline!
Er wird.
Ich habe Angst.
Wo waren Sie? Sie können mir nichts beweisen.
Ist das Ihre Hose?
Nein, doch.
Das ist nicht wahr!
Hallo? Ich habe nichts gemacht.
Jemand rief mich an.
Ich sage ja, ich hab's getan.
Ich bin in Behandlung.
Nein!
Was sagen Sie?
Ich kann es nicht!
Herbert.
Marion?
Aber Heinz ist tot.
Sie sind nicht Otto Schlünzel.
Nein, ich habe Tante Hedwig nicht erschossen.
Das ist alles.
Hallo.
Hallo.
Sie heißen?
Otto Schlünzel.
Ich habe damit nichts zu tun.
Hallo.
Wer spricht denn da?
Gisela.
Kein Mucks. Herzlich willkommen zum Krimi-Podcast. Am Mikrofon begrüßt Sie Bastian Pastewka. Hier geht es um Radioschätze, um in Vergessenheit geratene Hörspiel-Oldies. Alle 9 Rundfunkanstalten der ARD präsentieren das Beste aus dem Repertoire jeden Donnerstag, immer vorab in ARD Sounds. In dieser Ausgabe gibt es ein Wiederhören mit gleich 2 Produktionen, die von ein und demselben Autor erdacht wurden. Beide wurden im alten SFB produziert. Und daher hat sie uns der RBB, der Rundfunk Berlin-Brandenburg, organisiert.
Hier ist der Sender Freies Berlin. Sie hören jetzt eine stereophone Sendung nach dem Pilottonverfahren.
Genau. Die 2 Krimis laufen beide in Stereo, obwohl eines davon schon 1966 produziert wurde. Der Sender Freies Berlin experimentierte damals höchst erfolgreich mit Stereophonie. Was hören wir heute?
Our Mystery Drama was written especially for the Mystery Theater by Henry Slessor.
Wir haben wieder einmal die wundervollen Kurzkrimis nach Henry Slessor abspielbereit im Magnetophonbandgerät eingespannt. Slessor wurde 1927 in New York geboren. Er war ein Vielschreiber, Werbetexter, Radio- und Fernsehserienautor. Seine Spezialität waren die knappen Krimis mit Schlusspointe. Er schrieb rund 500 davon, zunächst für kleine Leseheftchen, später adaptierte er seine Stories für TV-Krimireihen amerikanischer Network-Stationen. Aber auch für The Twilight Zone, Batman, Solo für Onkel oder 77 Sunset Strip steuerte er Drehbücher bei. Mitte der 50er Jahre meldete sich plötzlich ein sehr bekannter Filmregisseur bei Henry Slessor.
Hier spricht Alfred Hitchcock.
Hitchcock war längst mit Filmen wie Rebecca, Cocktail für eine Leiche oder Das Fenster zum Hof berühmt geworden. Aber er suchte besondere Geschichten für seine neue Fernsehserie Alfred Hitchcock Presents. Die startete im Oktober 1955 bei CBS. Jede Folge war schwarz-weiß und nur eine halbe Stunde lang. Henry Slessor sagte zu.
Come up here, Mr. Hatch.
Am 10. Oktober 1961 lief die erste Episode der 7. Staffel von Alfred Hitchcock Presents. Sie trug den Folgentitel The Hatbox und war wieder einmal von Slessor. Paul Ford spielt einen grantigen Uni-Professor, der seinen Studenten Hatch während einer schriftlichen Prüfung beim Schummeln erwischt.
Why do you cheat?
Oh, I don't cheat, Professor.
I hate cheats and liars, Hatch. There's no place for them at the university.
Professor, you can't.
Don't tell me what I can or can't.
Tja, was macht der Professor nun mit dem überführten Perry Hatch? Seine Erzählung The Hatbox hatte Henry Slessor kurz zuvor in Alfred Hitchcocks Mystery Magazine veröffentlicht. Und wir bringen nun als erstes von 2 Slessor-Hörspielen aus dem SFB die deutsche Radioadaption. Sie entstand 1975 und heißt Hüte und Schachteln. 26 Minuten lang in der Regie von Rolf von Goth, in den Hauptrollen Bernhard Minetti und Friedhelm Ptock. Gute Unterhaltung.
Unterscheiden Sie zwischen Halswirbeln, Brustwirbeln, Lendenwirbeln und Kreuzbein, Mr. Hatch. Zwischen Halswirbeln, Brustwirbeln, Lendenwirbeln und Kreuzbein.
Zwischen Halswirbeln, Brustwirbeln.
Also Sie haben meine Frage doch verstanden. Ich warte, Mr. Hatch.
Perry Hatch, der über das Prüfungsformular gebeugt war, griff mit der Hand nach unten, um sich am Knöchel zu kratzen. Dabei zog er den Zettel hervor, den er in der Socke versteckt hatte. Professor Jarvis atmete wie gewöhnlich durch den geöffneten Mund und seine Augen schienen durch die dicke Brille ins Leere zu starren.
Mr. Hatch?
Herr Professor?
Was haben Sie denn da? Was ist denn das für ein Zettel? Fallen lassen! Sofort fallen lassen!
Aber Herr Professor, ich...
Sie können aufhören. Bleiben Sie sitzen, bis die anderen fertig sind und warten Sie nachher hier.
Als die Stunde vorüber war, warf niemand auch nur einen Blick auf den in Ungnade gefallenen Perry. Nicht einmal Dino, sein Freund. Mit der Arroganz des Alters saß Professor Jarvis da und raschelte mit den Papieren, als der Raum leer war.
Jetzt kommen Sie vor.
Ja, Herr Professor.
Warum haben Sie gemogelt, Hedge?
Ich habe nicht gemogelt, Herr Professor.
Nein?
Ich meine, nicht die ganze Zeit. Nur auf die eine Frage war ich nicht vorbereitet.
Aber Sie geben zu, dass ich Sie auf frischer Tat ertappt habe.
Ja, nein,
Ich hasse Mogeln und Lügen, Hedge. Für so etwas ist an der Universität kein Platz.
Aber Sie können mich doch nicht einfach...
Sie brauchen mir nicht zu erklären, was ich kann und was nicht. Bei wie vielen Prüfungen haben Sie bereits abgeschrieben?
Bei keiner, Herr Professor. Das schwöre ich.
Ob der Dekan das glauben wird, bezweifle ich.
Bitte, Herr Professor.
Gut, ich werde Sie nicht anzeigen, Hedge. Das Semester ist noch nicht weit genug fortgeschritten.
Oh, das finde ich sehr fair von Ihnen, Herr Professor.
Allerdings habe ich nicht die Absicht, Ihnen diese Unehrlichkeit durchgehen zu lassen. Deshalb werde ich noch heute Abend Ihrem Vater schreiben.
Meinem Vater? Weshalb?
Ich habe festgestellt, dass mein Einfluss häufig nicht so groß ist wie der Eltern. Das ist alles, Hedge.
Ja. Herr Professor, bitte einen Augenblick. Sie kennen meinen Vater nicht. Sie wissen nicht, wie er sein kann.
Ich kann nur hoffen, dass er sehr, sehr streng ist.
Er wird mich umbringen. Er wird mir kein Geld mehr schicken.
Das ist Ihr Problem, Hedge.
Na, Perry, wie war's?
Ach, dieses verdammte Gerippe. Er sagt, er will meinem Alten schreiben. Mensch, ich sehe förmlich, wie der explodiert.
Mann, das ist aber hart, du.
Warum hackt er nur dauernd auf mir rum? Warum ist er so gemein?
Aber Perry, du weißt doch, wie er von seiner Frau schikaniert wird. Jeden Abend macht ihm diese Vogelscheuche die Hölle heiß.
Und das lässt er dann an uns aus.
Sowas vom Pantoffelhelden gibt's nur einmal. Was war denn im letzten Jahr los, als sie ihn nachts aus dem Haus jagt im Pyjama und der im Hotel um Quartier betteln musste?
Ja.
Das war eine Sache. Und wie er am nächsten Tag von uns allen aufgezogen wurde.
Hoffentlich macht ihn die alte Hexe heute Abend wieder fertig.
Pech, Perry. Die ist nicht da.
Hat die sie verreist?
Schon vor Monaten, zu ihrer Schwester.
Und noch nicht zurück?
Bis jetzt noch nicht.
Schade. Jetzt habe ich nichts, worauf ich mich freuen kann. Ausgenommen das Geld, das mein Alter mir nicht mehr schicken wird.
Und wenn du nun zum Professor gingst?
Was soll ich denn da?
Wenn du deinen Stolz runterschluckst, dich bei ihm entschuldigst.
Ob das Sinn hat?
Deinen Kultau musst du natürlich vor der Mumie machen. Immer noch besser, als kein Geld mehr zu kriegen, stimmt's? Los, geh heute Abend zu ihm. Wenn du willst, komme ich mit.
Wirklich, Dino? Soll ich?
Klar. Und jetzt gehen wir erstmal was essen. Und dann kannst du deine Laudatio proben. Mensch, das eitle Fossil muss doch zu bequatschen sein. Übrigens, kannst du für mich bezahlen? Bin nämlich völlig blank.
Ich bin's auch bald.
Abends war die Universität die kleinste aller Kleinstädte. In den winzigen Wohnungen, die sich am Rand des Areals befanden, wurde es zeitig dunkel. Das Haus von Professor Jarvis war ein Bungalow mit einem Rasen davor. Als Perry und Dino näher kamen, sahen sie das gelbe Licht, das das Arbeitszimmer erhellte. Durch das große Vorderfenster konnten sie den mit Büchern vollgestopften Raum deutlich erkennen. Der Schreibtisch war mit Papieren und Handbüchern bedeckt. In einer Ecke hing ein Skelett, in der anderen eine zerknitterte anatomische Tafel. Auf dem Kaminsims stand verloren ein mottenzerfressener Elchkopf. Der Professor war nicht im Zimmer.
Los, komm schon, Perry. Gehst du noch rein oder nicht?
Das hat ja doch keinen Sinn. Du kennst doch den alten Knochen, der schnauzt mich doch nur wieder an.
Ist ganz schön feige, du.
Außerdem ist er nirgends zu sehen. Was war das?
Woher soll ich das wissen? Gehst du nun endlich rein?
Du, der kommt raus.
Ach, vielleicht eine Katze.
Nein, das ist er. Ich sehe ihn, Dino.
Hast du das gesehen?
Was gesehen? Hat doch bloß irgendwas weggeworfen.
In einem Karton. Mit einem Band verschnürt.
Er ist eben ein Pedant.
Los, Dino. Das wollen wir uns mal ansehen.
Aber Perry, im Mülleimer andere
Komm
Leute.
Los!
Auf Zehenspitzen schlichen sie zur Längsseite des Hauses. Mit spitzen Fingern hob Perry vorsichtig den Deckel des Mülleimers und Dino zog eine runde Schachtel heraus, die mit einem rosafarbenen Band säuberlich verschnürt war. Dann ließ Perry den Deckel geräuschlos wieder herunter und sie gingen zur Straße zurück. Den Inhalt der Schachtel untersuchten sie erst, als sie mehr als 6 Querstraßen vom Haus des Professors entfernt waren. Sie hockten im Zimmer eines der Schlafgebäude und Perry stellte den Karton auf einen Heizkörper.
Dino, mir ist da gerade was eingefallen.
Was denn?
Hast du nicht gesagt, dass die Alte von dem Professor schon eine Weile weg ist?
Ja, warum?
Dino, vielleicht hältst du mich für verrückt.
Das tue ich sowieso.
Du weißt doch, wie er von seiner Frau gezwiebelt worden ist. Was also, wenn... Ich meine, wäre es nicht möglich, dass...
Norit schon, Mensch.
Dass das alte Klappergestell sich endlich aufgerafft hat und...
Und was?
Und ihr was angetan hat.
Mensch, Perry, was denkst du?
Die Schachtel, Dino.
Um Himmels Willen, du meinst doch nicht...
Na, sowas kommt doch vor, oder? Ich meine, dass Ehemänner manchmal ihre Frauen erschlagen. Vielleicht aus Wut... Er hat behauptet, seine Frau wäre zu ihrer Schwester gefahren. Aber das muss ja noch lange nicht wahr sein.
Du glaubst doch nicht, dass diese Schachtel hier...
Wir sollten sie aufmachen.
Ach, ich nicht. Nein, nein, nein. Du hast versucht, mir einen Schreck einzujagen. Mein Junge, das ist dir gelungen, wirklich. Also fang an. Ich rühre sie nicht an.
Ja, jetzt bist du der Feigling. Wahrscheinlich sind bloß Apfelsinenschalen drin.
Na, mach sie doch auf. Los, Mensch, mach sie endlich auf. Oder traust du dich nicht?
Doch, aber...
Du hast damit angefangen, du mach auch weiter.
Perry knotete die rosafarbene Schleife auf. Während Dino in Erwartung grässlicher Überraschungen 2 Schritte zurücktrat, nahm Perry vorsichtig den Deckel ab. Es war eine Hutschachtel, denn in ihr lag, immer noch in Seitenpapier gewickelt, so dass es aussah, als käme er gerade von der Putzmacherin, ein kecker kleiner Strohhut, der an der Vorderseite lustig mit einem Strauß künstlicher Blumen garniert war.
Ein Hut. Nur ein Hut.
Ein hübscher Hut.
Warum hat er den bloß weggeworfen? Ich meine, er ist doch noch ganz neu.
Vielleicht mag er ihn nicht.
Möglich. Aber seine Frau mag ihn doch bestimmt. Trotzdem wirft er einen nagelneuen Hut einfach weg.
Seine Frau kann ihn nicht daran hindern. Sie ist ja nicht da.
Ja, sie ist nicht da. Das ist der springende Punkt. Sie ist nicht da, Dino. Also kann er tun, was er will. Kapierst du denn nicht? Er hat ihn weggeschmissen, weil er ihn nicht mehr haben will, weil sie ihn nicht mehr brauchen wird.
Du bist doch verrückt.
Merkst du denn nichts? Er hat sie beseitigt. Und jetzt beseitigt er ihre Sachen.
Blödsinn.
Schön nacheinander. Stück für Stück.
Das würde er sich nie trauen.
Woher willst du das wissen? Sie hat ihm das Leben zur Hölle gemacht. Und schließlich hat er sich gewehrt. Der Hut beweist es.
Beweist überhaupt nichts. Was ist mit der Leiche?
Die Leiche?
Ja, wo ist ihre Leiche?
Vielleicht hat er sie vergraben.
Ha, wo?
Vielleicht hat er sie verbrannt. Vielleicht hat er sie sogar... Hör mal genau zu, Dino. Wenn überhaupt jemand weiß, wie man eine Leiche beseitigt, dann ist es Professor Jarvis. Ich meine, das ist doch sein Beruf. Sein ganzes Leben, dieses biologische Zeug.
Ach, hör endlich auf damit.
Vielleicht hat er sie in ungelöschten Kalk aufgelöst.
Ich krieg direkt eine Gänsehaut, Mann.
Und diese alte Vogelscheuche wollte meinem Vater schreiben? Und ist ein Mörder. Ausgerechnet er wollte sich über mich beschweren. Komm, Dino.
Wohin?
Zur Polizei, wohin sonst?
Und wegen dieser Hutschachtel soll ich einen Mann beschuldigen, seine Frau umgebracht zu haben?
Ich weiß, dass es verrückt klingt, Sir. Ich weiß, dass das alles kein Beweis ist, die Schachtel, die monatelange Abwesenheit der Frau.
Mhm.
Aber wenn Sie sich erkundigen würden, ich meine, nach der ganzen Art und Weise, in der Jarvis und seine Frau zusammenlebten, wenn Sie sich mal überlegen würden...
Ach, das weiß ich doch, Jungs. Es gibt in der ganzen Stadt keinen Menschen, der es nicht wüsste. Aber Streitereien, Zank, Ehekrach, mein Gott, normalerweise entsteht daraus immer noch kein Mord.
Und wohin ist Mrs. Jarvis denn gefahren?
Das wissen wir nicht.
Ach, das wissen Sie nicht?
Warum denn zum Teufel? Wenn Professor Jarvis sagt, sie ist zu ihrer Schwester gefahren, wird es vermutlich auch stimmen. Und was den Hut betrifft, vielleicht hat sie ihm geschrieben, er soll ihn wegwerfen.
Den neuen Hut?
Vielleicht konnte sie ihn nicht mehr ausstehen, wie sie ihn erst hatte.
So, dann, Sir.
Ihr seht doch, wie es ist, Jungs. Ich kann nichts unternehmen. Ich könnte höchstens mal Mrs. Jarvis bei ihrer Schwester anrufen, wenn es euch beruhigt.
Heute Abend noch.
Es ist schon ziemlich spät.
Erst 9, Sir.
Na schön. Phyllis? Abend. Sie kennen doch sicher die Frau von Professor Jarvis. Soviel ich weiß, heißt sie...
Margaret.
Sie ist nach...
Peggottville.
Nach Peggottville gefahren, um ihre Schwester zu besuchen. Aber den Namen der Schwester kenne ich nicht. Was ist? Ja, das könnte der Name sein. Beatty. Können Sie mich dann bitte mit Mrs. Beatty in Peggottville verbinden? Schönen Dank, Phyllis. Diese Phyllis ist ein kluges Mädchen. Die kennt alles und jeden. So, Jungs, jetzt wollen wir nur hoffen, dass diese Mrs. Beatty auch zu Hause ist und uns... Ja? Ah, Mrs. Beatty! Es tut mir leid, dass ich Sie stören muss, aber ich hätte gern gewusst, ob Mrs. Jarvis gerade bei Ihnen ist. Nein, nichts Wichtiges, aber... Was sagten Sie, Mrs. Beatty? Nein, ich dachte nur, sie wäre bei Ihnen. Ja, da muss ich mich wohl geirrt haben. Nein, ausrichten können Sie ja nichts. Dankeschön.
Was ist los?
Ist sie nicht da?
Nein. Sie ist überhaupt nicht bei ihr gewesen.
Mensch, Perry.
Ihre Schwester hat sie seit einem Jahr nicht gesehen. Vielleicht könnte es nicht schaden, sich mit Professor Jarvis zu unterhalten. Nur mal so, ein paar Minuten.
Dürfen wir mitkommen?
Ihr könnt im Wagen auf mich warten. Aber passt auf, dass die Fantasie nicht mit euch durchgeht. Irgendwelche Tatsachen kennen wir nämlich bisher nicht, verstanden?
Klar, Sir.
Ich verstehe das nicht, Lieutenant. Weshalb dieses plötzliche Interesse an meiner Frau?
Reine Neugierde, Professor. Sehen Sie, es passiert nicht jeden Tag, dass jemand einen nagelneuen Hut wegwirft. Ein so hübsches Hütchen außerdem. Sie sollten mal sehen, mit welchen Ungetümen meine Frau nach Hause kommt.
Da hätten Sie etwas dagegen, mir zu erklären, wie Sie zu diesem Hut gekommen sind, Lieutenant?
Im Augenblick möchte ich das noch nicht sagen.
Diesen Hut habe ich erst vor einer knappen Stunde weggeworfen.
Ja? Warum?
Seit wann untersucht die Polizei Mülleimer? Und mitten in der Nacht?
Sie brauchen mir nur zu sagen, warum Sie ihn weggeworfen haben. Mocht ihn Ihre Frau nicht mehr? Er sieht doch wirklich nagelneu aus.
Er ist doch neu.
Ja, dann verstehe ich nicht, wie...
Aber ich wollte ihn nicht mehr in meiner Umgebung haben.
Und Ihre Frau? Wird sie damit einverstanden sein?
Lieutenant, langsam entdecke ich in allem eine seltsame Folgerung. Wollen Sie mir irgendetwas vorwerfen?
Nein, ich versuche nur einige Tatsachen herauszufinden.
Bitte.
Ihre Frau ist zu ihrer Schwester gefahren. Nach Peggottville, glaube ich.
Ja. Ja, das...
Das stimmt?
Nein.
Nein?
Genau genommen ist an dieser Geschichte nichts Wahres.
Aber Sie haben doch überall erzählt, Ihre Frau ist zu Ihrer Schwester gefahren.
Ja, sicher.
Das geben Sie also zu?
Das war einfacher als die Wahrheit.
Und was ist die Wahrheit, Professor?
Vielleicht sollte ich es Ihnen erzählen.
Das sollten Sie allerdings.
Gewiss gibt es auch bei der Polizei eine Art von beruflichem Ethos, das mein Vertrauen respektiert. So sagen wir Schweigepflicht.
Aber ganz gewiss.
Also, Wahrheit ist, Lieutenant, dass meine Frau und ich uns oft und manchmal heftig gestritten haben. Sehr heftig. Das letzte Mal vor 3 Monaten.
Und danach?
Ja, sie hat mich verlassen. Ich habe keine Ahnung, wo sie hingefahren ist.
Das ist Ihnen egal?
Offen gestanden, ja. Tja, das ist alles.
Und seitdem haben Sie nicht das Geringste von ihr gehört?
Nichts.
Haben Sie niemanden, mit dem Sie Verbindung aufnehmen können?
Verbindung? Wozu?
Keine Verwandten? Keine Freunde?
Die einzige Verwandte von ihr, die noch lebt, ist ihre Schwester.
Mrs. Beatty?
Mrs. Beatty. Mit ihr stehe ich nicht gerade gut. Und Freunde. Margaret konnte andere Menschen nicht leiden.
Dann haben Sie also keinerlei Beweise dafür, dass Sie von Ihrer Frau verlassen worden sind?
Keine, Lieutenant.
Keine Notiz? Kein Telegramm? Kein Brief?
Gar nichts.
Das ist doch recht ungewöhnlich.
Lieutenant, es wäre mir lieb, wenn Sie mir endlich erklärten, was Sie eigentlich wollen. Wenn Sie mich irgendwelcher Dinge beschuldigen wollen.
Ach, ich beschuldige Sie keineswegs.
Haben Sie nicht einmal so ganz kleine Vermutungen? Winzige Spekulationen? Sie haben also doch nur das Gehirn eines Polizisten. Ich sehe förmlich, wie sich die kleinen grauen Räder in Ihrem Kopf drehen. Warum sollten Sie nicht annehmen, dass ich Margaret beseitigt habe?
Davon habe ich nichts gesagt.
Aber gedacht. Gedacht haben Sie es, nicht wahr?
Professor...
Bravo. Bravo, das finde ich ausgesprochen köstlich. Das bereitet mir ungeheures Vergnügen. Sie verdächtigen mich tatsächlich des Mordes. Sie halten mich für eine Art Dr. Krippen oder Landru. Hä? Vielleicht glauben Sie sogar, ich hätte meine Frau durch den Fleischwolf gedreht und den Studenten als Hacksteak vorgesetzt.
Also, ich finde Mord nicht gerade komisch.
Na, verzeihen Sie, Lieutenant. Vielleicht denken Sie auch an Selbstmord.
Professor, wenn Sie es wünschen, will ich offen sein.
Aber gerade darum bitte ich Sie ja.
Ich bezweifle nicht, dass Sie die Wahrheit sagen. Wenn sich aber nur die geringste Möglichkeit eines Verbrechens andeutet, ist es meine Pflicht, Nachforschungen anzustellen.
Ja, ich verstehe schon.
Sie werden mir zugeben müssen, dass Sie für ein Verbrechen ausreichende Motive besaßen. Und Ihr Verhalten in letzter Zeit...
Ja, wahrscheinlich habe ich mich tatsächlich wie ein Blaubart und Frauenschlechter aufgeführt, nicht wahr? Indem ich die Unwahrheit über den Aufenthalt meiner Frau verbreitete.
Indem Sie Ihren Hut wegwarfen?
Ja, das nagelneue Hütchen. Nur erklären Sie mir bitte, wie ich die Tat hätte vertuschen können. Sie haben doch Erfahrung, Lieutenant.
Professor, es ist zwar nur ein Gedanke, aber meiner Ansicht nach sind Sie ein Mensch, der über genügend Möglichkeiten und Intelligenz verfügt, um eine Leiche zu beseitigen. Sie haben biologische Kenntnisse, Kenntnisse in Chemie.
Ah, Sie glauben, dass meine Ausbildung mich dazu befähigt. Interessant. Also, was hätte ich mit der Leiche anfangen können? Sie vielleicht vergraben?
Auch das.
Und wo?
Im Wald.
Sie wissen, dass ich keinen Wagen besitze. Und auf dem Buckel hätte ich Margaret nicht gut wegschaffen können. Oder bin ich vielleicht nachts heimlich vors Haus geschlichen und habe sie unterm Rasen verscharrt? Mein Lieber, ich nehme an, dass meine Nachbarn dieses Schauspiel sehr unterhaltend gefunden hätten.
Es gibt noch andere Möglichkeiten.
Vielleicht habe ich die Leiche verbrannt. Aber ich fürchte, das geht auch nicht. In meine Ölheizung hätte die liebe Frau nicht ganz gepasst. Vielleicht glauben Sie sogar, ich hätte sie zerteilt und ihre Überreste mit der Post überall hingeschickt. Wenn Sie bei der Post nachfragen, werden Sie allerdings feststellen, dass ich ganz selten auch nur eine Postkarte verschicke.
Sie könnten die Leiche noch im Hause haben.
Säuberlich verpackt in Hutschachteln und Schuhkartons. Bitte, Lieutenant, wenn Sie das Haus durchsuchen wollen, ich bin gern damit einverstanden. Der leichte Modergeruch im Zimmer kommt allerdings von dem Elchkopf da auf dem Kamin.
Ein imposantes Stück.
Ein Geschenk meiner Frau zum 3. Hochzeitstag. Also, wenn Sie sich im Haus umschauen möchten.
Danke, nein.
Ihren Durchsuchungsbefehl können Sie gerne nachreichen.
Ihr Haus zu durchsuchen dürfte wenig Sinn haben, Professor. Ich denke an ganz andere Möglichkeiten. Zum Beispiel...
Ungelöschten Kalk. Mein Gott, Lieutenant, in Chemie scheinen Sie als Schüler nicht gerade aufgepasst zu haben. Vielleicht wäre es ganz nützlich, wenn Sie als Gasthörer eine meiner Vorlesungen besuchten. Entgegen weit verbreiteter Ansicht zerstört ungelöschter Kalk niemals eine Leiche. In Wirklichkeit wirkt Kalk nämlich konservierend.
Es gibt Säuren, Professor?
Gewiss gibt es die. Es gibt eine ganze Reihe scharfer Säuren. Aber können Sie sich die Schwierigkeiten bei ihrer Verwendung vorstellen? Eine tatsächlich ätzende Säure würde nämlich nicht nur die Leiche zersetzen. Sie würde auch den Behälter zerfressen. Etwa die Badewanne. Nein, Lieutenant, die teilweise Zersetzung einer Leiche würde mir vielleicht gelingen. Aber nicht die vollständige, totale Auflösung. So gescheit bin ich leider doch nicht.
Professor, ich glaube beinahe, Sie machen sich über mich lustig.
Glauben Sie, ja, das könnte sogar stimmen.
Professor...
Verzeihen Sie, ich hatte eigentlich gar nicht die Absicht, mich über diese Sache lustig zu machen. Wahrscheinlich ist es meine eigene Schuld.
Schuld?
Selbstverständlich. Glauben Sie etwa, ich hätte Margaret nicht 1000-mal den Tod gewünscht?
1000-mal den...
Ich hätte nicht gewünscht, dass diese ständig nörgelnde und zeternde und keifende Stimme für immer verstummt wäre.
Sie räumen ein, dass Sie...
Aber ja, Lieutenant. Sehen Sie, das menschliche Tier ist eine komplizierte Bestie. Leider. Wenn trotz der Schikanen, Demütigungen und Quälereien, die ich erlebt habe, liebe ich meine Frau immer noch. Ich liebe sie. Ist das nicht unvorstellbar?
Allerdings.
Wenn sie in diesem Augenblick durch die Tür käme, würde ich sie bitten, bei mir zu bleiben.
Professor, ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen.
Warum?
Es tut mir leid. Aber als diese Jungen mit der Hutschachtel zu mir kamen...
Jungen?
Studenten von Ihnen, der eine heißt Hatch.
Ah, dieser...
Er wollte heute Abend zu Ihnen kommen und beobachtete, wie Sie die Hutschachtel wegwarf.
Hatch!
Ich würde es ihm nicht ankreiden.
Ihm ankreiden? Nein, Lieutenant. Eher würde ich mich bei Mr. Hatch entschuldigen. Wie überhaupt, bei allen Studenten. Ich weiß, dass ich in letzter Zeit unglaublich grob zu Ihnen gewesen bin. Den Grund werden Sie jetzt verstehen. Sagen Sie Mr. Hatch, dass er sich keine Sorgen zu machen braucht über seine Indiskretion.
Also das finde ich großartig von Ihnen, Professor. Wenn ich irgendwie behilflich sein kann, Ihre Frau zu suchen...
Wenn wir sie fänden, würde das leider auch nichts ändern. Das würde noch lange nicht bedeuten, dass sie zu mir zurückkehren möchte.
Jedenfalls können Sie auf meine Hilfe rechnen.
Vielen Dank, Lieutenant. Vielen Dank.
Los, raus, Jungs, raus!
Nanu, was ist denn passiert?
Haben Sie was rausgekriegt, Sir?
Eins habe ich bestimmt rausgekriegt. Ich weiß jetzt, dass man verrückt gewordenen Studenten nichts glauben darf.
Aber Sir, wir haben doch nur...
Steigt aus, bevor ich euch rausschmeiße!
Ja, ist ja gut schon.
Los! Und wenn ihr das nächste Mal wieder fremde Mülleimer durchstöbert, kommt lieber nicht zu mir!
Aber was hat der Professor denn gesagt? Warum hat er den nagelneuen Hut weggeworfen? Warum ist seine Frau schon seit Monaten...
Ihr verdammten Idioten!
Haben wir jetzt Mist gebaut.
Ach du lieber Himmel, jetzt ist alles aus.
Nachdem der Lieutenant sich verabschiedet hatte, saß Professor Jarvis noch eine weitere Stunde an seinem Schreibtisch. Dann blickte er auf seine Taschenuhr, schnalzte leise und zog sie sorgfältig auf. Er erhob sich. eine gebeugte Gestalt mit zottigem Haar, und wollte in sein Schlafzimmer gehen. Dann fiel ihm jedoch die Hutschachtel ein, die immer noch auf seinem Schreibtisch stand. Er ging zurück und ergriff sie. Auf dem Weg zum Mülleimer verhielt er am Ende des Zimmers und blieb dann vor dem Skelett stehen, das an schwarzen Seidenfäden hing. Es war ein bewundernswertes Skelett, sorgfältig zusammengepasst und in prachtvoller, fast neuer Verfassung. Mit einem Griff stülpte er dem Schädel den mit Blumen geschmückten Hut auf.
Gute Nacht, Margaret. Gute Nacht.
Sie hörten als erstes von zwei Kriminalhörspielen nach Henry Slezer Hüte und Schachteln. Es sprachen Erzähler Rolf Schult, Professor Jarvis Bernhard Minetti, Perry Hatch Friedhelm Tock, sein Kumpel Dino Hugo Pantschak und als Lieutenant Roman Franz Nicklisch. Die Regie hatte Rolf von Goth und dieser Krimi lief erstmals am 6. April 1975 im Sender Freies Berlin. Und bevor wir gleich das zweite Hörspiel nach Henry Slezer bringen, lauschen wir noch mal kurz zurück ins erste.
Warum haben Sie gemogelt, Hatch? Für so etwas ist an der Universität kein Platz.
Das ist Bernhard Minetti als Professor.
Deshalb werde ich noch heute Abend Ihrem Vater schreiben.
Bernhard Minetti war ein großer Star des Theaters. Er spielte alle klassischen Rollen, vorwiegend in Berlin.
Da wir uns so lange nicht gesehen haben, musst du mir eine Menge erzählen können.
An nur ganz wenigen Kriminalhörspielen hat er teilgenommen. Hier etwa 1969 im RIAS, dem Radio im amerikanischen Sektor.
Ja, dann überlege dir meinen Vorschlag. Natürlich zähle ich auf deine Verschwiegenheit.
Hier ist er ein windiger Geschäftsmann, der sein Gegenüber, genau wie der Professor in Hüte und Schachteln, mit stoischer Ruhe aus der Reserve lockt. Bernhard Minetti war seit den 30er Jahren Kinoschauspieler. In Berlin-Alexanderplatz sah man ihn 1931 neben Heinrich George und später in Propagandafilmen. Schon 1929 soll er bei Live-Übertragungen von Hörspielen im damals ganz jungen Rundfunk mitgemacht haben. Auch nach 1945 hörte man ihn vorwiegend in dramatischen Rollen.
Ja, hier Inspektor Burns. Was ist denn?
Aber in diesem Radiokrimi war er mal der Inspektor.
Kriminalpolizei. Ich bin Inspektor Burns. Entschuldigen Sie, die späte bzw. frühe Störung.
Mrs. Wymores seltsame Angst entstand 1960 im Norddeutschen Rundfunk. Es ist der älteste erhaltene Krimi mit Minetti.
Ja, wir haben es also hier mit einem geschickt als Unfall getarnten Mord zu tun.
Inspektor?
Na, Miller, Sie bringen uns hoffentlich gleich einen Täter mit.
Ja, das war eine Folge aus der uns gut bekannten NDR-Reihe Die Jagd nach dem Täter. Erstaunlich, dass er da mitmachte. In den 80ern spielte Minetti in beliebten Radioserien mit. Den Zauberer Gandalf in Der Hobbit und den Wal in Per Anhalter ins All.
Oh Mann, das ist ja wirklich aufregend. So vieles herauszufinden. So vieles, was ich noch vor mir habe. Mir wird ganz schwindelig, voll lauter Vorfreude.
Ein Wal, der durchs All gleitet und gerade als er sich seiner bewusst wird, auch schon zerschellt. Die Fans dieser Douglas Adams Science-Fiction-Radioserie wissen Bescheid. Zurück zu unserem Hörspiel.
Ich habe nicht gemogelt, Herr Professor. Ich meine, nicht die ganze Zeit. Nur auf die eine Frage war ich nicht vorbereitet.
Das ist noch einmal Student Hatch aus Hüte und Schachteln und damit Friedhelm Tock.
Einen Augenblick. Sie kennen meinen Vater nicht. Sie wissen nicht, wie er sein kann. Er wird mich umbringen. Er wird mir kein Geld mehr schicken.
Auch dieser Friedhelm Tock begann im Theater in den späten 50er Jahren. 1964 hatte er seinen ersten Fernsehauftritt in einer schwarz-weißen Vorabendserie. Hören Sie mal.
Kein Schritt weiter, sonst knallt's.
Lass das Schießeisen fallen.
Die NDR-Krimiserie Hafenpolizei. Das ist der Showdown von Folge 4 der zweiten Staffel. Friedhelm Tock ist ein jugendlicher Gangster mit gezückter Waffe und tollen Texten.
Kein Schritt weiter, sonst drücke ich ab. Bevor Sie Ihre Kanone raus haben, ist Ihr Kollege bereits tot.
Aber nach deinem Schuss ist mein Kollege an der Reihe.
Wenn schon, aber dich nehme ich mit.
Atemlose Spannung. Gangster Ptock zielt schon. Doch Kommissar Koldehoff, mal wieder gespielt von dem uns gut bekannten Josef Dahmen, kann ihn in Schach halten und immer mehr in Richtung eines laufenden Förderbands drängen.
Bleiben Sie doch stehen, Mann!
Die Hafenpolizei, 1964 natürlich noch in Schwarz-Weiß. Friedhelm Tock blieb bei Fernsehkrimiserien in Hamburg Transit, dem Kriminalmuseum, Direktion City und Die seltsamen Methoden des Franz Josef Wanninger machte er mit. Alles Episodenrollen im Unterhaltungsfernsehen der späten 60er und frühen 70er Jahre. Hüte und Schachteln war natürlich nicht das erste Hörspiel mit Ptok. Der wirkte in ganz vielen Radioaufnahmen mit. Das hier ist er, viel später, 1989.
Alles hat damit angefangen, dass einer meiner Mandanten mich gefragt hat, ob ich jemanden habe, der 2000 Pfund bei einer bestimmten Adresse abliefern kann. Ich mache mir Sorgen um den jungen Templeton. Warum sagt er nicht, was er in dem Haus wollte und wer ihn zusammengeschlagen hat?
In Kriminalhörspielen war Friedhelm Ptok regelmäßig zu hören, etwa in den Krimis am Samstag aus dem Westdeutschen Rundfunk.
In den frühen Morgenstunden eines kalten Mittwochs hatte alles angefangen. Wir saßen in Frosts Wagen. Ich, Detective Constable Webster und Detective Inspector Jack Frost. Wir observierten gerade das Lagerhaus eines Teppichhändlers. Das heißt, zumindest ich observierte. Frost in seinem verknitterten Regenmantel und der durchgescheuerten Jacke mit den lockeren Knöpfen schnarchte leise auf der Rückbank. Angeblich hatte er einen Tipp erhalten, dass hier ein Einbruch stattfinden sollte. Aber diese unbestimmten Tipps, bei denen nie etwas herauskam, tauchten immer genau dann auf, wenn auf dem Revier Schreibtischarbeit auf Frost wartete. Er war unfähig und zu nichts nütze. Mein Pech, ihn am Halse zu haben.
Und ich kann mir vorstellen, dass Sie seine Stimme inzwischen erkannt haben. Zuletzt hörten wir ihn hier im Podcast in den Fällen des Monsieur Poirot.
Hercule Poirot schichtete die Briefe zu einem ordentlichen Stapel auf. Er ergriff den obersten, betrachtete kurz die Adresse, schlitzte den Umschlag sauber mit einem kleinen Papiermesser auf, das er zu diesem Zweck immer auf dem Frühstückstisch liegen hatte, und nahm den Inhalt heraus.
Friedhelm Ptok wurde zu einem häufig eingesetzten Erzähler. In Hörspielen und Lesungen. Er sprach Geschichten von Jules Verne, Charles Dickens und Cornelia Funke als Hörbücher. Und auch als Synchronsprecher arbeitete er oft.
Dieser feige Angriff auf mein Leben hat tiefe Narben hinterlassen und mich deformiert. Doch ich versichere euch, meine Entschlossenheit ist niemals größer gewesen.
Jetzt wissen Sie Bescheid, das ist Senator Palpatine aus Star Wars, der spätere Imperator, der nur halb aus seiner schwarzen Kapuze herausschaut. Ptok sprach dessen Darsteller Ian McDermott seit 1999, seit Episode One und auch in den neu aufbereiteten Fassungen der frühen Krieg der Sterne-Filme. Ptok war die Stimme von Derek Jacobi, Terrence Stamp und David Warner. Zuletzt hörte man ihn in den deutschen Versionen von Gladiator 2, Oppenheimer und John Wick. Im Februar 2026 ist Friedhelm Ptok im Alter von 92 Jahren verstorben. Und wir kehren noch einmal zurück zu Hüte und Schachteln.
Das Haus von Professor Jarvis war ein Bungalow mit einem Rasen davor. Als Perry und Dino näher kamen, sahen sie das gelbe Licht, das das Arbeitszimmer erhellte.
Noch so eine markante Erzählerstimme. Sie gehörte dem Schauspieler Rolf Schult.
Durch das große Vorderfenster konnten sie den mit Büchern vollgestopften Raum deutlich erkennen. Der Schreibtisch war mit Papieren und Handbüchern bedeckt. In einer Ecke hing ein Skelett, in der anderen eine zerknitterte anatomische Tafel. Auf dem Kaminsims stand verloren ein mottenzerfressener Elchkopf.
Bis heute hört man Rolf Schult als Sprecher in Wiederholungen von Dokumentationen und Tierfilmen. Und natürlich auch in deutschen Synchronfassungen von Serien und Filmen.
Computerlogbuch der Enterprise, Captain Picard, Sternzeit 41263,1. Wir haben ein Treffen mit der USS Fearless, von der ein Experte für Warp-Antriebe zusammen mit seinem Assistenten zu uns rüberbeamen wird, um unsere Triebwerke zu warten. Das Gleiche haben die beiden bereits auf zwei anderen Raumschiffen der Sternenflotte gemacht.
Ja, das ist Rolf Schult auf Patrick Stewart in Star Trek Das nächste Jahrhundert, dem ersten Raumschiff Enterprise-Ableger seit der Originalserie aus den 60ern. 178 Folgen in 7 Staffeln gab es. Ich habe hier noch so einen typischen Folgenbeginn mit Rolf Schult.
Computerlogbuch der Enterprise, Captain Picard, Sternzeit 41263,2. Diese Eintragung wird viele in Erstaunen versetzen, vorausgesetzt, die Sternenflotte erhält das Logbuch. Ich habe meine Mannschaft darüber informiert, dass ein unglaublicher Energiestoß während eines Warp-Experiments uns innerhalb weniger Minuten in eine Galaxis katapultiert hat, die von unserer eigenen über 2.700.000 Lichtjahre weit entfernt ist.
Diese Rolle des Captain Jean-Luc Picard sprach Rolf Schult 15 Jahre lang.
In den letzten 3 Jahrhunderten hat sich unglaublich viel verändert. Es ist für die Menschen nicht länger wichtig, große Reichtümer zu besitzen.
Rolf Schult war eine ewige Berliner Synchronstimme. Seit Mitte der 60er Jahre hatte er über 800 Einsätze. 15 Jahre vor unserem Stück Hüte und Schachteln hatte er im Hörspiel begonnen. Hier ist ein Ausschnitt aus dem ältesten erhaltenen Radiokrimi mit ihm.
Ich hatte nichts damit zu tun, Fräulein, wirklich. Ich hatte nichts damit zu tun. Es ist nicht meine Schuld.
Ein Stück aus dem WDR von 1961. Hier ist da ein kleiner Ganove, der in Not gerät.
Einbrechen? Ja, bitte. Das ist mein Beruf. Aber Schießeisen? Nee, das nehme ich nicht mit, nie. Glauben Sie denn, ich lasse mich auf Zuchthaus ein?
Rolf Schuld war 34, als diese Aufnahme entstand. Über 350 Funkaufnahmen mit ihm liefen bis in die 2000er Jahre. Parallel dazu wurde er die deutsche Synchronstimme von Anthony Hopkins und Donald Sutherland. Auch Clint Eastwood sprach er ausnahmsweise im ersten Dirty Harry-Film oder Gene Hackman in Die Höllenfahrt der Poseidon. Am häufigsten aber war er Robert Redford.
Bist du verrückt, so viel Geld bei dir zu tragen? Du lebst wohl gern gefährlich, hä?
In Der Clou, in Zwei Banditen, Der große Gatsby. Rolf Schuld sprach Redford zwischen 1969 und 2005 auf Deutsch. Natürlich auch in Jenseits von Afrika mit Meryl Streep.
Macht es dir nichts aus, dass sich die Frau eines anderen...
Was mir etwas ausmacht, ist, dass du dich so sehr darum bemüht hast und jetzt allein bist.
1985, eine Liebesgeschichte vor exotischer Kulisse, ein Hollywood-Klassiker.
Ist das Leben wirklich so verdammt einfach für Sie?
Vielleicht frage ich mich das weniger als Sie.
Das glaube ich Ihnen ganz und gar nicht.
Noch bis in die 2000er Jahre sprach Rolf Schuld in deutschen Synchronaufnahmen und Radioproduktionen mit.
Meine Damen und Herren, hören Sie nun unser zweites Hörspiel.
Wir sind wieder bei Henry Slezer und bei Alfred Hitchcock Presents. Am 7. Februar 1960 lief die 19. Folge der 5. Staffel dieser CBS-Kurzkrimi-Fernsehserie. Die Geschichte, die der Altmeister diesmal präsentierte, hieß Not the Running Type.
Where is the money, Mr. Potter?
Where's the money, Mr. Potter? Wo ist das Geld, Mr. Potter? Ein kleiner Angestellter hat etwas zu gestehen. Er erzählt seinem Boss, dass er Geld unterschlagen hat und bereit ist, für diese Tat ins Gefängnis zu gehen.
It's as I told you. I took the money and I'm willing to give myself up.
Well, are you also willing to go to jail? Because you know that's exactly where you're going to land unless you tell us where you've hidden that money.
I'm willing to go to jail if I have to.
Milton Potter gibt alles zu, doch er sagt nicht, wo das viele Geld ist und geht dafür ins Gefängnis. Die Fernsehfassung von Not the Running Type läuft etwas anders ab als das nun folgende Hörspiel. Das beginnt mit Potters Entlassung aus dem Gefängnis. Er hat 12 Jahre gesessen und ab dann wird die verrückte Story in Rückblenden aufgerollt. Polizeikapitän Fischer und Potters Chef Mr. Brewster erzählen die Vorgeschichte im Wechsel, während Milton Potter wieder im Leben ankommt. In seiner Rolle hören Sie Paul Edwin Roth. Hören Sie Einer, der nicht ausreist, nach Henry Slezer von 1966, 23 Minuten lang, in der Regie von Friedhelm von Peterson. Gute Unterhaltung.
Mein Name ist Milton Potter. P-O-T-T-E-R, wie man es spricht.
Für mich bist du immer noch 2294, verstanden?
Lass ihn zufrieden, ist der Spinner mit dem Portweinblick.
Also was gibt's?
Vor 12 Jahren habe ich hier einen braunen Kammgarnanzug abgegeben, das heißt abgeben müssen, beziehungsweise auch wieder nicht müssen, da ich freiwillig gekommen war. Der Anzug ist hier unter dem Namen Potter eingemottet worden, P-O-T-T-E-R, wie man es spricht.
Wenn ich jetzt nach der Aufsicht klingele, wird man dir eine kalte Dusche verpassen, 2294, verstanden?
Auch für Sie bin ich ab heute wieder Milton Potter, P-O-T-T-E-R.
Wie man spricht, ich weiß.
Ich bin entlassen. Sehen Sie nach. Ich komme gerade vom Direktor.
Wie war der Name?
Potter, stimmt. Vorzeitig auf Bewährung.
Ich bin gespannt, ob mir die Sachen noch passen.
Wie lange war das?
12 Jahre.
Da haben Sie Glück. Die breiten Jackenrevers kommen gerade wieder in Mode. Ich hol die Klamotten, Mr. Potter.
Sagen Sie bitte, wie nannten Sie mich eben?
Der mit dem Portweinblick. Entschuldigen Sie, Mr. Potter, im Zuchthaus kann man die Leute nicht nur nach Nummern oder Namen auseinanderhalten.
Der mit dem Portweinblick. Es ist interessant, wie die anderen einen sehen, wie man zu einem Spitznamen kommt. Für Captain Fischer, der mich damals hierher brachte, für Captain Fischer zum Beispiel, war ich ein Plüschtiger.
Ja. Ich nannte ihn den Plüschtiger. Also Potter war der zahmste Verbrecher, dem ich in meinem Leben begegnet bin. Oder vielleicht auch der kaltblütigste. verschwand aus seiner Firma mit $200,000. Als hätte er von einem Obstkarren einen Apfel geklaut. Also, auf Ihr Wohl, meine Damen.
Zum Wohl. Danke sehr. Erzählen Sie, Captain. Ja,
bitte. Und Margie Green, das schönste Mädchen, das ich hier aus einem Kolgar-Ring herausholte, nannte mich Eulenschwanz.
Immer ein wenig melancholisch, immer ein bisschen verschreckt, Eve. Aufgerissene, erstaunte, große Augen. Wie eine Eule, sagte ich immer. Ich freue mich riesig auf ihn.
Wann kommt er zurück?
In 721 Tagen.
Tja, erzählen. Das Merkwürdige ist, dass es kaum etwas zu erzählen gibt. Kein Mensch kannte eine Geschichte über ihn oder konnte ihn auch nur annähernd genau beschreiben. Nicht mal sein Abteilungsleiter bei der Metro Investment wusste mehr über ihn, als in der Personalakte stand. 34 Jahre, ledig, eine Adresse, die nicht mehr stimmte.
Dabei hat er sein halbes Leben für uns gearbeitet. Seit er das College verließ, war er bei der Metro Investment. Alles in allem 13 Jahre.
Was bekam er die Woche?
Immer noch plus 60, Mr. Kellogg.
Da lag der Fehler, Mr. Brewster.
Ihr Vorgänger, wenn ich mir diese Bemerkung erlauben darf, dachte anders darüber. Er war unser Chef wie Sie, Mr. Kellogg. Und Potter schien zufrieden. Er erfüllte seine Pflichten, ohne jemals im Gehaltsbüro bockig zu werden oder Missmut zu äußern.
Und dann passierte es. Potter kam nicht zur Arbeit und bei der Metro Investment kümmerte sich kein Mensch darum.
Es gab einen Sturmtief in diesen Tagen und die halbe Firma hatte die Grippe. Außerdem war Potter schmächtig und ein wenig schwach auf der Brust. Warum sollte ausgerechnet er nichts abbekommen haben?
Erst als auch am dritten Tag noch keine Nachricht von ihm vorlag, kam irgendjemand auf die grandiose Idee, dass man doch mal bei ihm zu Hause anrufen sollte, ob er sich vielleicht ein Bein gebrochen hätte oder so. Aber am Telefon meldete sich niemand.
Einfach, weil die großen Firmen zu borniert sind, auch mal die Nummern von uns Mädchen zu probieren. Ich hatte keine Ahnung, warum sie hinter Milton her waren. Ich hätte ihm ganz einfach den Hörer hingehalten und gesagt, für dich, Eulenschwanz.
Es dauerte weitere 3 Tage, bis die riesige Verwaltung der Metro Investment herausfand, dass Milton Potter auch keinen Urlaub eingereicht hatte.
Überall Sparsamkeit am falschen Platz. Heute wird das für unseren Computer eine Sache von Sekunden.
Mr. Kellogg, auch Ihr Vorgänger hätte sich Ihrer Meinung gerne angeschlossen, wenn es damals schon Computer... Nur ja.
Jedenfalls vergingen noch 3 Tage, bis man überhaupt Verdacht schöpfte.
Unglaublich, Mr. Brewster.
Die Metro Investment vor einem Skandal zu bewahren, hielt Ihr Vorgänger diese Frist für durchaus angemessen, Mr. Kellogg. Schließlich war er mein Chef wie Sie heute. Außerdem beweist diese Geduld nur, dass wir Milton Potter alle für ein unbeschriebenes Blatt hielten. Dennoch, obwohl es uns sehr peinlich war, nach 13 Jahren tadelloser Führung, prüften wir seine Bücher. Unter den letzten Eintragungen fehlten $200,000, was uns aber zum Überschnappen brachte. Sie fehlten auch in der Kasse.
Die Bücher stimmten also. Mein Chef hängte mir den Fall an und ich zog los, um mich mit den Leuten zu unterhalten.
Wir sind so gegen 4080 Figuren bei der Metro Investment, aber Potter hätte man solche Sachen am allerwenigsten zugetraut.
Bei der ersten Adresse wohnte er schon 3 Jahre nicht mehr. Aber auch bei der letzten kam ich nicht weiter. Seine Wirtin hatte keine Ahnung, wo er sein könnte.
Weil die weißen Weiber überhaupt von nichts eine Ahnung haben.
Aber er hatte auch nicht den leisesten Versuch gemacht, irgendwelche Spuren zu verwischen. Ein brauner Kammgarnanzug hing an der Tür, die Koffer lagen auf dem Schrank, Seife, Zahnbürste, alles da.
Hier müssen Sie quittieren, Mr. Potter. Ein Anzug Kammgarn braun, ein Oberhemd gestreift mit langen Ärmeln, eine Weste bunt kariert auf Seide, knitterfest.
Rasierzeug fehlte allerdings.
Das war bei mir. Er war der höflichste und rücksichtsvollste Mann, Eve. Für ihn waren alle Damen gleich.
Auffallend war auch, dass überall Reiseprospekte im Zimmer herumlagen. Allem Anschein nach ahnte er, dass die Firma irgendwann dahinter kommen würde.
Er träumte davon, mir die ganze Welt zeigen zu können. Aber es geht noch nicht, Margie, sagte er, weil du schwarz bist.
Solche Äußerungen brachten mich auf eine falsche Fährte. Ich hoffte natürlich auch, einer großen Sache auf der Spur zu sein, aber Potter stammte nicht aus dem Süden und er hatte auch nicht das Geld für den Ku Klux Klan gestohlen.
Quatsch. Potter wollte mir damals auf seine behutsame Art nur andeuten, dass man ein schwarz-weißes Pärchen schneller erwischt. Vor der Interpol zeigt er immer großen Respekt.
Tja, meine Damen, es gibt 2 Gründe, die mich an Milton Potter so gut erinnern. Der eine ist, dass er mir damals als jungen Lieutenant mit seiner übertriebenen Furcht vor unserem Betrugsdezernat die Chance verpatzte, einen so wichtigen Mann festzunehmen. Das Ende meiner Laufbahn stand in Sicht. Denn nachdem ich seinetwegen an die 4000 Dienstkilometer in Rechnung gestellt hatte, stellte sich Potter auf dem Revier an der Ecke.
Ob es nun wirklich nur Potter war, der damit Fischers Karriere bremste, sei dahingestellt. Es war bekannt, dass Fischer damals sehr schnell einen Verdacht nach Süden lenkte. Es machte ihm nichts aus, eine alte Liebe in Alabama mittels Dienstreisen aufzufrischen.
Mein Chef war drauf und dran, mich nach Korea zu versetzen.
Natürlich gab es nun mit der Versicherung einen kleinlichen und üblen Streit um die Schuldfrage. Die Metro Investment hatte mit ihrer Großzügigkeit einer gewissen Verzögerung Vorschub geleistet, das müssen wir zugeben. Aber den entscheidenden Vorsprung, die 200.000 in aller Ruhe unter die Leute zu bringen, verdankte Potter nur der Polizei, beziehungsweise Lieutenant Fischer vom Betrugsdezernat, beziehungsweise der Braut von Fischer in Alabama.
Ach, es gab mächtig viel Staub und blödes Gerede. Aber schließlich, warum stellte sich Potter der Polizei und nicht der Metro Investment? Um logisch zu bleiben, doch nur, weil er wusste, dass ich hinter ihm her war.
Es blieb allen ein Rätsel. Genau genommen aber war es nicht verwunderlich. Viele von unseren Leuten bei der Metro Investment, die sowas zum ersten Mal machten, haben schon die Nerven verloren, sobald sie die Sache hinter sich hatten.
»2294 meldet sich auf freien Füßen. Die Freiheit begrüßt Milton Potter. Gratuliere.«
Ach, nett, dass er gerade dich schickt.
Na, hör mal, nach 12 Jahren. Fangen wir die Feier mit einem kleinen Drink an?
Erst das Geschäftliche. Sicher ist sicher.
Das wäre zu gefährlich, mein Junge. Übermut tut selten gut, sagte schon mein Kindermädchen, wenn ich hier eine Büssenhalter aufmachte.
Spätestens morgen früh wird mich Fischer besuchen. Denk dran.
Wir haben an alles gedacht.
Mein Name ist Potter, feixte mich damals der Bursche an. Milton Potter, P-O-T-T-E-R, wie man spricht. Ich hörte zufällig, dass Sie mich zu sprechen wünschen.
Uns allen blieb die Spucke weg. In einem Kreditinstitut kommt man mit allerhand Typen zusammen. Sind gewitzte Jungen darunter und alle probieren ihre Pfiffigkeiten an uns aus. Aber was uns hier geboten wurde...
Stunde um Stunde habe ich Potter im eigenen Saft schmoren lassen. Aber die ganze Zeit behielt er seine glänzende Laune. Nur wenn ich ihm bat, das Geld herauszurücken... Runzelte er die Stirn und sein Ton wurde kühl. Nicht eiskalt wie bei den abgebrühten Halunken, aber in einer Art frostig, die schon beachtlich war.
Fischer drehte ihn durch die Mangel. Auf völlig legale Weise natürlich. Ich habe ihn mir vorgenommen. Der Kerl von der Versicherung brüllte und schmeichelte in einem Atem. Wir redeten im Chor auf ihn ein, schüttelten ihn. Fischer hatte noch das Pech, dass er auf dem Linoleum ausrutschte und so unglücklich gegen Potter fiel, dass der sich das Nasenbein brach. Nichts zu machen.
Ich habe wirklich alles versucht und getan. Auch im Guten. Ich erklärte ihm, dass 15 oder 20 Jahre rausspringen, wenn er so weitermache. Die Herren von der Versicherung und von der Metro Investment servierten Whisky und Zigarren allerfeinster Marken. Alles umsonst.
Wir sahen eine Chance darin, dass er noch nicht vorbestraft war. Wir sagten ihm, wenn er die 200.000 zurückbringen würde. Mein Gott, wir kennen die besten Anwälte der Stadt. Natürlich war nicht daran zu denken, die Anzeige zurückzunehmen, aber einem dieser ausgekochten Füchse müsste es doch gelingen, die Sache als groben Unfug hinzustellen. Genau genommen habe ich ihm diese Möglichkeit sogar versprochen. Vergeblich.
Wenn es Ihnen nichts ausmacht, ein altes Tonband anzuhören, so werden Sie selbst erleben, wie linkisch sich der Bursche gab.
Ja, bitte, Captain Fischer.
Übrigens, der gequetschte Ton liegt nicht am Lautsprecher, sondern an Potters Nase. Ihre Aufmerksamkeit, meine Damen.
15 Jahre machen wir gar nichts. Schon als Junge habe ich mir überlegt, dass ich selbst als Millionär nicht die Zeit fände, alle Reisebücher dieser Welt zu studieren. Nun schenkt mir das Schicksal diese Muße und ich denke nicht daran, meine Jugendträume aufzugeben.
Potter, ich warne Sie. Es hat keinen Sinn, uns auf den Arm zu nehmen. Es sind doch Ihre Knochen. Sie sind ein intelligenter Mensch. Also, wo ist das Geld?
Noch ein Whisky, Mr. Potter.
Danke, mir ist bereits von dem Genossenen schon übel.
Mr. Potter, ich sehe zweifelsohne einen Sinn darin, wenn sich jemand ohne Umschweife einen Kredit beschafft und damit verschwindet. Ebenso logisch erscheint mir, dass man sich die Sache überlegt und damit zurückkommt. Aber es grenzt doch an Irrsinn, mit einem Geständnis anzutreten und das Geld nicht mitzubringen.
Also, wo ist der Taster?
Zigarre, Mr. Potter.
Was haben Sie da? Darf ich mal sehen?
Ein ganzes Sortiment, beinahe alles vertreten.
Ach, dann eine Kuba-Importe, bitte. Nicht zu schwer. Die vielleicht. Danke, ja. Mr. Brewster? Mr. Wie war Ihr Name?
Fischer.
Lieutenant Fisher.
Mr. Brewster, Mr. Fisher, ich will Ihnen was sagen. Ich glaubte, der Sache gewachsen zu sein. Ich habe mich geirrt. Gleich am Anfang ging vieles schief und manches klappte gar nicht. Ich konnte den Vorsprung nicht halten und in Gewissheit nun den Rest meines Lebens verfolgt und gehetzt zu werden, ertrag ich nicht. Darum bin ich freiwillig gekommen. Aber auch noch das Geld auf den Tisch zu legen, das wäre zu jämmerlich. Ich gebe eine Rolle zurück, die ich mir angemaßt habe. Gut, auf den bescheidenen Abgangsapplaus verzichte ich nicht. Das bin ich mir schuldig. Die Zigarre ist ausgezeichnet, Mr. Brewster.
Potter, ich sagte schon, ich halte Sie für einen intelligenten Menschen. Sehen Sie, die Sache sieht so aus. Tätige Reue, das heißt mit Geld, 8 bis 10 Jahre. Ohne Geld, zwischen 12 und 20.
Sie haben recht, das sagten Sie schon.
Mr. Potter, Sie wissen selbst, dass die Beziehung der Metro Investment zu den allerersten Anwälten der Stadt...
Meine Herren, unser Gespräch bringt nichts Neues und hat mich sehr angestrengt. Wenn es Ihnen recht ist, möchte ich mich jetzt ein wenig aufs Ohr legen.
Potter, nehmen Sie doch Vernunft an. Wir kriegen das Geld ja doch früher oder später. Mir ist nun mal der Fall übertragen worden und ich werde Ihnen Zeit Ihres Lebens auf den Fersen bleiben.
Das ist genau der Umstand, wie heißen Sie noch?
Fischer!
Genau das ist der Umstand, Mr. Fischer, der mich hoffen lässt, meine alten Tage nicht in Armut zu verbringen.
Aus irgendeinem Grund fiel uns der Kasten herunter. Aber Sie hätten durch die weitere Vernehmung auch nicht viel mehr erfahren als die Richter bei der Verhandlung. Er bekannte sich schuldig, bat um eine möglichst lange Strafe und bekam 15 Jahre. Natürlich sagten ihm die Richter auf den Kopf zu, was er damit bezwecke.
Auch die Metro Investment vermutete, dass er die Absicht hatte, Zeit und Geld zu investieren. Der Gegenwert würde darin bestehen, dass er reich wäre, wenn er aus dem Gefängnis herauskäme.
Nach diesem Vorwurf schüttelte Potter nur den Kopf und meinte, mit dieser Fantasie gehöre das gesamte Gericht in die Nachbarzelle. Das brachte ihm weitere 4 Wochen. Ich hatte das Gefühl, dass er es darauf anlegte und dass Potter zu dem Typ gehört, dem das Gefängnisleben nicht viel ausmacht.
Kein Wunder. Milton war 5 Jahre in der Army und die ständige Bevormundung hatte auf ihn eingewirkt. Es gefiel ihm, wenn ihm genau gesagt wurde, wo er hinzugehen und was er zu tun hätte. Margie Green.
Milton Potter.
Milton! Oh, wo bist du?
Bei Smokey. Feiere meine Entlassung.
Entlassung? Oh, ich muss mich setzen.
Bist du allein, Margie?
Eve ist bei mir, aber sie ist gerade rausgegangen.
Schick sie weg. Ist sonst alles klar?
Ja, alles so, wie du es für diesen Fall vorgesehen hast.
Gut, hol den Koffer vom Boden. Vorsichtig, du weißt.
Aber ich verstehe nicht.
Frag nicht, mach.
Gut. Du, Eve kommt. Schluss.
Ja gut, bis gleich.
Eve! Milton ist entlassen! 3 Jahre früher!
Da haben Sie es, meine Damen. Wenn man vom Teufel spricht. Seit 12 Jahren steht Potters Name mit dem Entlassungstermin auf meinem Kalender. Und gerade jetzt schicken Sie ihn nach Hause. Wegen guter Führung. Bitte sehen Sie selber. Eben bekomme ich die Nachricht.
Und was nun, Captain? Wird er denn jetzt mit dem Geld verschwinden?
Ich glaube, er wird es versuchen. Aber diese 200.000 gehören ihm nicht. Damals wie heute nicht. Auch wenn er glaubt, sie in den 12 Jahren redlich verdient zu haben. Ich werde ihn gleich besuchen und ihm eine kleine Rechnung vorlegen. Aufmachen! Polizei!
Oh, entschuldigen Sie. Ich war im Bad. Sie wünschen?
Sie sind Margie Green, nicht wahr?
Ja.
Ich bin Captain Fisher. Ist ein Mr. Potter zufällig bei Ihnen? Mr. Milton Potter?
Ja.
Ich hätte ihn gern gesprochen.
Oh, bitte, kommen Sie rein.
Danke.
Bitte schön.
Danke.
Für dich, Milton.
Wer?
Ein Captain Fischer.
Moment.
Mhm. Ich gehe in mein Zimmer.
Ist gut, mein Schatz. Kommen Sie rein, Captain.
Danke. Als wir uns zuletzt gesehen haben, war ich noch Lieutenant, Mr. Potter.
Ich hab's bis zum Oberbibliothekar im Gefängnis gebracht, sonst hat sich bei mir nichts geändert. Ein paar Falten mehr im Gesicht, ein paar Haare weniger.
Man sagt ja, dass weniger Haare zum Ausgleich mehr Einsicht zulassen, Mr. Potter. Ich hoffe sehr, dass das bei Ihnen inzwischen zutrifft, Mr. Potter. Soviel ich erfahren habe, hatten Sie sich im Gefängnis ziemlich gut geführt. Klagen über Sie habe ich nicht gehört. Das hat mir auf meinem Weg hierher Hoffnung gemacht.
In Glauben und Hoffnung waren Sie immer stark, Captain.
Ich will nicht lange herumreden, Mr. Potter. Ich bin aus einem ganz bestimmten Grunde hier und wahrscheinlich wissen Sie, worum es dabei geht. Da ist immer noch die Geschichte mit den 200.000. Und weder die Polizei noch die Versicherung haben die Absicht, sie in Vergessenheit geraten zu lassen. Die Tatsache, dass sie ihre Strafe verbüßt haben, berechtigt sie noch lange nicht, das Geld zu behalten. Mögen Sie selbst darüber denken, wie Sie wollen. Es hat keinen Sinn, den Taubstummen zu spielen, Mr. Potter. Jeder hat doch genau gewusst, was Sie vorhatten. Sie glaubten, Sie könnten sich das Geld sozusagen durch die Haft verdienen. Aber so einfach liegen die Dinge nun einmal nicht. Und ich muss Ihnen heute ein für alle Mal klar machen, dass ich es für meine ganz persönliche Aufgabe halte, darauf zu achten, dass Sie Ihre Pläne nicht durchführen können.
Sie irren sich, Captain.
Ach, meinen Sie?
Sie irren sich vor allem in mir. Schön. Damals hatte ich hin und wieder mit dem Gedanken gespielt, meine Strafe abzusitzen und sobald ich entlassen wäre, mit dem Geld zu türmen. Aber das wäre doch logisch, auf genau dasselbe hinausgelaufen, was mich gleich am Anfang schon aufgeben ließ, immer in Angst leben zu müssen. Ich hatte 12 Jahre Zeit, mir alles genau durch den Kopf gehen zu lassen und weiß daher, was ich zu tun habe. Wenn Sie das Geld also zurückhaben wollen, Captain, ich bin bereit, es Ihnen zu geben.
Was sind Sie?
Nach meiner Haft habe ich nur noch den Wunsch, in Ruhe gelassen zu werden, Captain. Ich möchte nichts anderes als in Frieden leben. Verstehen Sie?
Wo ist das Geld, Mr. Potter?
Drüben, in Margies Zimmer. Kommen Sie.
Ja?
Ich?
Mhm.
Da, Captain. Auf dem Bett, im Koffer. Hier sind die Schlüssel. Ich habe ihn gerade vom Boden geholt. Schließen Sie auf, Captain. Ich bin Ihnen nicht böse.
Besteht seitens der Polizei nicht der geringste Zweifel, dass die Beute 12 Jahre lang in einem Koffer auf dem Bodenraum der Marshy Green versteckt lag. Chemische Vergleiche zwischen dem Staub auf dem Koffer und dem Staub auf dem Bodengerümpel erwiesen absolute Identität. Identität, das haben Sie, ja? Auch die Stärke der Ablagerungsschicht entspricht genau dem fraglichen Zeitraum. Damit entfällt jeder Verdacht, dass sich Potter während seiner Haftzeit an seiner Beute bereichern konnte. Im Fall Potter ist somit die Ansicht bestätigt worden, dass richtige psychologische Beeinflussung, ständiges gütiges Zureden, ja, und nicht zuletzt ein heilsames Strafmaß, einen verstockten und bösartigen Häftling zur besseren Einsicht und zu seiner psychischen Genesung führen. Seitens der Polizei wird die Akte Potter geschlossen.
musstest du mich so erschrecken? Ich hatte doch keine Ahnung, was drin war.
Es musste sein, Margie. Wenn ihn nichts überzeugt hat, dein Schrei war echt.
Mich hätte der Schlag treffen können. Ich habe so viel Geld noch nie gesehen.
Du wirst dich schnell erholen. Ich habe ein schönes Schiff gebucht.
Was hast du?
Eine Kabine nach Tanger. Erstmal. Dann werden wir weitersehen. Wir bleiben, wo es uns gefällt.
Du bist tatsächlich übergeschnappt, Milton. Du hättest sehen sollen, wie der Fischer dich angestarrt hat. Wovon in aller Welt willst du jetzt eine Seereise bezahlen?
Margie, du hast den Koffer vom Boden geholt. Aber das Geld habe ich erst vorhin reingestopft. Natürlich war es 12 Jahre gut angelegt. Wir besitzen ungefähr mit Zins und Zinseszins und Abzug aller Spesen $104.000.
Nein.
Ist zwar kein Vermögen, aber es ist doch mehr, als ich in 12 Jahren, die steuerfrei waren und auch keine Unkosten brachten, jemals hätte verdienen, geschweige denn sparen können.
Und warum hast du mir die ganze Zeit nichts davon gesagt?
Damit du wirklich unbefangen bist, wenn sie dich beobachten.
Ja, und wer hat das Geld für dich angelegt und verwaltet?
Erinnerst du dich? Bei der Verhandlung stand ein Mann mit einer Melone im Zeugenstand, Spezialist in Börsengeschäften. Von der Metro Investment. Ein Mr. Brewster.
Sie hörten? Einer, der nicht ausreißt. Von Henry Slezer. Es sprachen Milton Potter, Paul Edwin Roth, Captain Fischer, Martin Hirte, Mr. Brewster, Günther Fitzmann, Margie Green, Beate Hasenau, Eve, Beate Männer, Mr. Callow, Heinz Giese, sowie Sigrid Pein, Richard Süßengut, Manfred Grote, Thomas Rau und Christiane Helle. Die Regie hatte Friedhelm von Peterson und dieser Krimi lief erstmals am 15. Mai 1966 im Sender Freies Berlin. Und wir springen nochmal schnell an den Anfang.
Auch für Sie bin ich ab heute wieder Milton Potter, P.O.T.T.
Niemand spricht, ich weiß.
Das ist noch einmal die Hauptfigur, Milton Potter.
Ich bin entlassen. Sehen Sie nach. Ich komme gerade vom Direktor.
Der Schauspieler Paul Edwin Roth.
Es ist interessant, wie die anderen einen sehen, wie man zu einem Spitznamen kommt.
Paul Edwin Roth war 1966 schon bekannt. Nach dem Krieg sah man ihn erstmals im Kino, 1947, neben Hauptdarsteller Hans Albers. 10 Jahre später wurde Wolfgang Borcherts Kriegsheimkehr-Drama Draußen vor der Tür vom Norddeutschen Rundfunk fürs Fernsehen verfilmt. Da spielte Roth die Hauptfigur Beckmann. Der gebürtige Hamburger spielte in Fernsehstraßenfegern des Nordens wie Die Gentlemen bitten zur Kasse oder Stahlnetz.
8.25 Uhr. 14. August 1957. Vor einer knappen Stunde wurde der Seifenhändler Emanuel Fischer in seinem Laden niedergeschlagen. Die Täter sind geflohen. Funkstreifenwagen der Polizei waren wenige Minuten nach dem Überfall am Tatort. Kurz danach der Nachtdienst der Kripo.
Nachgestellte, echte Kriminalfälle sah man hier. Paul Edwin Roth war der Ermittler in einer Stahlnetzfolge von 1958.
Ich bin Kriminaloberssekretär Wetzlar von der Abteilung E11 Eigentumsdelikte. Mit mir ist Kriminalsekretär Schmidt. Die Beamten des Erkennungsdienstes sind seit über einer halben Stunde am Tatort. Die ersten informatorischen Vernehmungen sind noch nicht abgeschlossen.
In dieser hochbrisanten und hochbeliebten Krimiserie der noch jungen Bundesrepublik wollte man dem Publikum die kleinteilige Polizeiarbeit und taktische Operationen vorführen. Echte Kriminalfälle wurden mit Schauspielerinnen und Schauspielern nachgespielt. Es gab keine Studiomoderationen, wie etwa heute noch bei Aktenzeichen XY ungelöst. Jede Stahlnetzfolge sah aus wie ein fertiger Kriminalfilm. Und es waren ja auch Fälle, die im wahren Leben bereits gelöst waren. Das Vorbild kam aus Amerika. Die Serie Dragnet stand hier Pate. Auch dort sprachen die Kommissare das Publikum aus dem Off an und bekamen manchmal putzige Texte.
Eigentlich sollte ich heute einen Diebstahl bearbeiten. Einen Diebstahl von 5 Hühnern in der Laubenkolonie Eintracht. Und nun dies hier.
Es war die 3. Stahlnetzfolge überhaupt. 1958, 22 gab es insgesamt. Paul Edwin Roth war 1967 noch Dr. Watson in einer kurzlebigen Sherlock-Holmes-Fernsehserie aus dem WDR. In Gestatten, mein Name ist Cox, machte er mit und auch in Der Kommissar, Sonderdezernat K1 und Der Alte. Und er war noch in einem weiteren SFB-Hörspiel nach Henry Slezer zu hören, übrigens genau wie dieser Mann hier.
Außerdem beweist diese Geduld nur, dass wir Milton Potter alle für ein unbeschriebenes Blatt hielten. Dennoch prüften wir seine Bücher. Unter den letzten Eintragungen fehlten $200.000. Was uns aber zum Überschnappen brachte. Sie fehlten auch in der Kasse.
Das ist natürlich, ich sagte es schon, Günther Pfitzmann.
Aber den entscheidenden Vorsprung, die 200.000 in aller Ruhe unter die Leute zu bringen, verdankte Potter nur der Polizei.
Dieser Günther Pfitzmann war seinerzeit, wenn man so will, die Verkörperung des alten West-Berlin. Ein Volksschauspieler, Kabarettist, Humorist.
Wir waren frisch verheiratet und hatten eigentlich gar nichts. Wenn man sehr jung ist, dazu frisch verheiratet und sehr verliebt, macht es noch nicht viel aus, wenn man eigentlich gar nichts hat. Gewiss, manchmal kamen so kleine, seufzerische Anwandlungen. Aber dann war immer einer von uns, der lachend sagte, es braucht ja nicht alles auf einmal zu kommen. Wir haben doch alle Zeit, die Gott werden lässt. Und die kleine Anwandlung war vorbei.
Günther Pfitzmann als Vorleser. Pfitzmann war im Funk, im Fernsehen und auf der Theaterbühne zu Hause. Im Rias war er seit den 50er Jahren als Ansager und satirischer Conferencier zu hören. Schon 1949 gründete er mit drei gleichgesinnten eingeborenen Berlinern, nämlich mit Wolfgang Gruner, Achim Striezel und Jo Herbst, das Kabarett Die Stachelschweine, dem er bis 1957 angehörte. Parallel dreht Günther Pfitzmann Kinofilme wie Die Spur führt nach Berlin oder Emil und die Detektive und Antikriegsfilme wie Die Brücke oder Hunde wollt ihr ewig leben. Und diesen Film hier.
Aber die Geschichte fängt langsam an, unheimlich zu werden. Ich weiß wirklich nicht, wem ich hier noch trauen kann.
Mir, Frank.
Ja, natürlich, Liebling, dir immer. Vielleicht bin ich auch nur etwas nervös.
Einer der besten Edgar-Wallace-Filme, ich lege mich fest. Der Zinker von 1963 in schönem Schwarz-Weiß. Günther Pfitzmann ist Frank Sutton.
Mr. Sutton, wollen wir das hier besprechen oder möchten Sie...
Nein, ich habe von Mrs. Mulford und ihren Freunden keine Geheimnisse.
Und dieser Frank Sutton handelt mit exotischen Tieren. Den Inspektor spielte Heinz Drache und der erhebt eine unglaubliche Anschuldigung.
Vor einer Stunde ist am Mulford Quay eine ihrer Versandkisten heruntergefahren. In dieser Kiste fand man eine Python und einen Toten. Können Sie mir vielleicht erklären, Mr. Sutton, wie er in die Kiste gekommen sein kann?
Was ist das für eine Frage, Inspektor? Wenn ich Ihnen das erklären könnte, wüsste ich auch, wer ihn ermordet hat.
Sagten Sie ermordet, Mr. Sutton?
Ich sagte gar nichts. Ich versuchte Ihnen nur klarzumachen.
Augenblick, Mr. Sutton.
Szenen wie diese aus dem Zinker wurden Anfang 1963 in den CCC-Studios in Berlin-Spandau gedreht. Neben Pfitzmann sah man Agnes Windeck, Klaus Kinski, Eddie Arendt und Barbara Rütting, die sich mit Inspektor Heinz Drache ständig kabbelte.
Hallo, Inspektor.
Sie suchen wohl wieder Material für Ihren neuen Kriminalroman, was?
Genau. Haben Sie schon einen bestimmten Verdacht, wer der Täter sein könnte?
Mhm. Können Sie schweigen?
Selbstverständlich.
Ich auch. Guten Tag.
Günther Pfitzmann ist schwer verdächtig in diesem Zinker-Kientop-Filmchen. Es war sein letzter großer Kinofilm, aber von der Bühne nahezu aller Berliner Theater war Pfitzmann seit den 60ern nicht mehr wegzudenken. Auch im populär werdenden Fernsehen war er dabei, in Serien wie Am grünen Strand der Spree oder Gestatten, mein Name ist Cox. Mit Schlagfertigkeit und bärbeißigem Frontstadt-Charme erspielt sich Günther Pfitzmann den Ruf des aufrechten Parade-West-Berliners.
Lieber Leierkastenmann, fang nochmal von vorne an, deine alten Melodien aus der schönen Stadt Berlin.
In Fernsehrevuen und auf den Bühnen der Boulevardtheater am Kurfürstendamm feiert er rauschende Erfolge. Seine TV-Serien Berliner Weiße mit Schuss, Drei Damen vom Grill, Praxis Bülow-Bogen und Der Havelkaiser werden dank Pfitzmanns Herz mit Schnauze zu Publikumserfolgen. Dazu immer wieder Sketche im Ersten, hier mit Harald Junke.
Der Handwerker kommt nicht.
Das ist doch nicht neu, die kommen noch nie.
Nein. Der Kollege, der den Handwerker spielen sollte, der kommt nicht.
Wahrscheinlich nimmt er die Rolle zu ernst als Handwerker.
Tja, und Günther Pfitzmann war spätestens in den 80ern so bekannt geworden, dass er auch Werbung machen durfte.
Kolumbus hat Amerika entdeckt, Marco Polo hat China entdeckt. Und Pfitzmann, was hat der entdeckt? Den geistreichen Genuss. Edle Tropfen.
Edle Tropfen. Geistreicher Genuss in Nuss.
Ja, das waren Schokopralinen mit Alkohol drin. Und man konnte sich wirklich vorstellen, dass Pfitzmann sowas seinen Gästen zu Hause anbot. Es gibt nur sehr wenige Hörspiele und noch weniger Kriminalhörspiele mit Günther Pfitzmann, die erhalten sind. Daher stellte unser SFB-Stück »Einer, der nicht ausreist« eine Ausnahme dar. Das war unsere Henry Slezer-Stunde.
Meine Damen und Herren, versäumen Sie nicht, das nächste Mal wieder Ihr Radio anzustellen.
Und das war Kein Mucks, der Krimi-Podcast. Weiterhin jeden Donnerstag mit einer neuen Ausgabe, immer zuerst in ARD Sounds. Wir sprachen vorhin über den im Februar verstorbenen Friedhelm Tock. Sollten Sie ihn noch einmal wiederhören wollen, dann empfehle ich Ihnen die Professor van Dusen-Hörspiele aus dem alten Rias. Die stehen ja glücklicherweise inzwischen längst in Ihrem eigenen Podcast. Die Fälle mit den Folgennummern 49 und 53 möchte ich Ihnen ganz besonders ans Herz legen, denn da ist Friedhelm Tock mit dabei. Und noch ein Geheimtipp ist das Hörspiel Wieder Worte aus der Küche von 1973. Auch das steht gerade in ARD Sounds. Das müssen Sie hören, denn darin hören Sie sowohl Friedhelm Tock als auch Rolf Schuldt.
Und ich hoffe, dass wir uns gelegentlich in diesem Kreise einmal wiederfinden, um weitere Fälle zu besprechen. Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Mein Name ist Bastian Pastewka. Bis nächsten Donnerstag. Danke fürs Zuhören. Tschüss.